Herzlich willkommen am 10. April 2019 im Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Und zwar ist dies eine Veranstaltung in der Reihe des Querschnittsbereichs Autonome Systeme und Selbstbestimmung, ASD, ne, SD für Self-Determination. Und wir diskutieren und fragen und wollen erörtern, wo denn so Linien verlaufen, inwiefern Fragen von Automatisierung und Digitalisierung Einzelnen oder der Gesellschaft helfen oder beschränken oder wo, an welchen Stellen diese Linien verlaufen und das so ein bisschen differenzierter zu betrachten. Und in dieser Reihe haben wir es uns zum Ziel gesetzt, das nicht so theoretisch direkt anzugehen, sondern verschiedene Menschen mit verschiedenen Perspektiven, die aus verschiedenen Disziplinen kommen, sozusagen ihre Gedanken formulieren zu lassen und dass sich daraus aus so ein bisschen einem praktischeren Blick vielleicht so diese Grenzen und Linien dann daraus ergeben. Und dann auch die vielleicht sogar politische auch gesellschaftlichen Dimensionen sich daraus ergeben. Heute haben wir Professor Wolfgang Keu eingeladen, der freundlicherweise, froherweise gekommen ist. Und zwar kommt er von der Humboldt-Universität zu Berlin, ist da bekannt geworden oder sagen wir mal so, sehr wirkmächtig gewesen, gerade als Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Informatik in Bildung und Gesellschaft. War dann später am Exzellenzcluster Bildwissen und Gestaltung auch an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist insbesondere Mitbegründer des Hermann-Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Außerdem ist er im Beirat des Forums Informatikerinnen für Frieden gesellschaftlicher Verantwortung, was zum Beispiel von Weizenbaum mitgegründet worden ist, ist aktiv in der Gesellschaft für Informatik und hat zum Beispiel kürzlich die Weizenbaum-Medaille verliehen bekommen für sein Lebenswerk. Durch seine, ich sage jetzt mal, Ausbildung oder durch den Lehrstuhl sind so einige Menschen hindurchgekommen und wurden quasi, konnten da wachsen und lernen. Unter anderem Jörg Pohle oder Konstanze Kurz mögen da bekannt sein. Stefan Ulrich mag eventuell hier auch bekannt sein. Volker Grasmuck war mit darunter. Aber auch Markus Richter, ich selbst auch, Andrea Knaut, Heidi Schellhove war da mit involviert und Volker Grasmuck zum Beispiel auch, nur um ein paar Namen zu nennen. Wolfgang Keu prägte auch ein paar sehr interessante Begriffe, zum Beispiel die Turing-Galaxis, also als Nachfolger der Gutenberg-Galaxis. Könnt ihr euch mal nachschauen, da gibt es einen sehr schönen Wikipedia-Artikel dazu. Und ich verweise jetzt nicht einfach so auf Wikipedia, sondern der ist ein sehr guter, recherchierter und erstellter Artikel, sehr interessant tatsächlich mit vielen Quellen. Und man kann auch darauf hinweisen, Wolfgang Keu hat auch die Hyperkult mitgegründet, eine Konferenz, die sich schon sehr, sehr früh sich mit der Kultur und Informatik beschäftigt hat. Und auch interessant, der Lehrstuhl von ihm hat schon ab 98, damals hieß es noch Teleteaching gemacht, das heißt also in Adlershof gab es die Informatik und in Mitte sozusagen die Rest-Uni. Und damit die Studierenden nicht immer von A nach B reisen mussten, wurde da quasi ein Dark Fiber angemietet von der Uni und dann live die Vorlesungen, die in Adlershof stattfanden, in Mitte sozusagen in den anderen Vorlesungssaal übertragen. Und die Vorlesungen wurden alle auch aufgenommen für die Studierenden und so weiter. Das war 98, ne, wenn man jetzt mal sagt Neuland und Digitalisierung und so weiter. Also es wäre ja natürlich alles da gewesen. Okay, also dann kommen wir zum Grund des aktuellen Treffens hier und des Themas. Wir diskutieren ja interdisziplinäre Konzepte. Das ist das, was das Weizenbaum-Institut sowieso tut und das, was die Problematik, der wir uns gegenüber sehen, auch verlangt. Die Frage ist natürlich, wie arbeitet man interdisziplinär zusammen? Naja, man kommuniziert wissenschaftlich primär erstmal über Sprache. Und dann ist es natürlich interessant, welche sprachlichen Konzepte welche Konnotationen haben, welche Diskussionen mit implizieren und ob bei der Übertragung in andere Disziplinen oder in den interdisziplinären Raum diese Diskurse mitgenommen werden oder irgendwann abgeschnitten werden und dann quasi eine sehr interessante Melange aus Begriffen entsteht, die dann eventuell ihrer Nützlichkeit aus den einzelnen Fachdisziplinen dann die eventuell abhanden kommen. Deswegen hat der Vortrag, sag ich jetzt mal so, den Titel "Ein Gefühl vollumfänglicher Sprachlosigkeit. Buzzwords sollen uns im Neuland orientieren." Und es wird die Form haben, die Veranstaltung. Es gibt erstmal so einen Vortrag, der so eine Grundlage legen wird, vielleicht eine halbe Stunde, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und danach haben wir Zeit, sozusagen diese vielleicht angesprochenen Fragen oder was Ihnen euch da interessant erscheint, zu diskutieren und dann vielleicht ein bisschen die Buzzwords zu entknoten. Oder Rants sind auch willkommen. Gut, dann herzlichen Dank, dass du gekommen bist und ich freue mich auf den Vortrag.
Das, was mich zutiefst ärgert als Techniker, Mathematiker, Ingenieur und ein ganz klein bisschen Philosoph, da habe ich was mit Rainer gemeinsam, ist dieser Transfer von Wörtern die offensichtlich von den Leuten, die es transferieren, nicht so richtig verstanden wurden, von denen, die es transportieren, nicht verstanden wurden und von denen, die es dann aufnehmen und weiter benutzen, auch nicht verstanden wird. Oder ganz anders interpretiert wird, nicht? Manches ist ja naheliegend, denkt man. Und es ist dann doch was ganz anderes. Okay, darum geht's. Und dann hat Rainer mir praktisch nicht erklärt, was ich hier machen soll. Bestand nur immer darauf, dass ich was über ZIM sage. Das werde ich ganz am Ende sagen, obwohl das im Moment nicht so in meinem Denken ist. Aber ich habe mal ein Buch über Roboter geschrieben, Industrieroboter, und da kommt ZIM schon vor. Gut. Ja. Ich will versuchen zu sagen, was eigentlich das Digital Speech der aktuellen Zeit produziert hat. Die Informatik und die Computer sind ein Teil davon, aber auch nur ein Teil. Richtig weit zurück geht es eigentlich in der eurozentrischen Geschichte zu den Pythagoreern, von denen wir praktisch keine schriftlichen Zeugnisse haben. Über Pythagoras weiß man wohl, dass er in Ägypten war, und da hat er wohl den Satz des Pythagoras mitgebracht. Er hat noch vieles andere gemacht. Ideologisch war er faszinierend, ganz bestimmt kein Naturwissenschaftler, bestimmt auch kein Philosoph, sondern eher ein Sektengründer. Es war eine Sekte, die Pythagoreer. Und die Hauptidee war das Erstaunen über die Wirkmächtigkeit der Zahl und der geometrischen Figuren. Aber die Pythagoreer legten Wert auf die Zahlen, genauer gesagt auf die Zahl 4 und die Zahl 10 vor allem. Das war ihnen ganz wichtig. Für uns heutige total daneben, nicht? Wir würden viel eher 3 sagen und 2 natürlich im Zeitalter des Binären. Sie standen auf 4 und auf 10. Aristoteles hat aus der Schülerperspektive gewissermaßen, oder hat es als platonischer Schüler gesagt, die Pythagoreer hätten, wenn sie denn was aufgeschrieben hätten oder hinreichend aufgeschrieben, vielleicht gesagt, das All, also das Weltall, und alles ist Zahl. Das ist die Ideologie der Pythagoreer, so wie Aristoteles es nennt. Kommt mir sehr bekannt vor. Irgendwie habe ich zurzeit auch das Gefühl, dass alles Zahl ist, in Euro ausgedrückt oder in Metern oder in Kilogramm oder sonst was. Also es gibt meistens noch Maßeinheiten dazu. Rein in Zahlen bewegt sich eigentlich nur die IT und wir Informatiker. Uns ist egal, was für eine Einheit dahinter steht, aber den meisten Menschen ist die Einheit schon ziemlich wichtig, ob es Euro sind oder Pound und Ähnliches. Dahinter steht etwas, was gerne vergessen wird. Wenn wir mit Zahlen umgehen und über die Wirklichkeit reden, über die Realität um uns herum reden, dann reden wir über Messprozesse. Macht niemand gern, weil Messen ist langweilig und schwierig. Und deswegen verschwindet es so ein bisschen. Aber tatsächlich, wir können nur über Sachen reden, die wir messen oder aus deren Messungen und Berechnungen wir dann wieder etwas Neues rauskriegen und sagen, das muss aber so lang sein oder so schwer und so viel aushalten. Und also wir machen Schlussfolgerungen aus diesen Messungen. Für Ingenieure gibt es das Instrument überhaupt, den Rechenschieber für Ingenieure in meiner Generation. Ich glaube, wir waren die Letzten, die das hatten. Mein Modell als 18-jähriger Abiturient war, eines Tages laufe ich in einem weißen Nalltesthemd rum mit kurzen Ärmeln. Das hatte man bei der NASA so und bei der IBM auch. Drüber hatte man natürlich noch eine Jacke, meistens, wenn der Chef da war oder so. Sonst hatte man dieses weiße Hemd, und das hatte hier oben so eine Tasche, und da steckte ein Rechenschieber drin. Sowas. Meistens nicht die große Version, da gab es auch noch kleine und so. Jedenfalls war man damit ganz klar zu erkennen, ich bin Ingenieur. Kommen Sie mir nicht mit irgendwelchen dummen ökonomischen Überlegungen oder so, sondern hier geht es ums Grundsätzliche. Und dieser Rechenschieber ist ein geniales Instrument, also hier lebendig, da abstrahiert. weil er hat einen Nonius. Der Nonius ist dieser Teil hier. Mein Gott, was ist das? Das ist die Verkürzung der Maßskala um 10%. Und wenn man das Ding jetzt hin und her schiebt, misst man zwischen diesen beiden Zangen, oder das hier geht auseinander, misst man da oben. Und dann kann man hier ablesen, wie viele Zentimeter das sind. Und mit dem Nonius kann man kann man die Millimeter genau auf ein Zehntel Millimeter bestimmen. Genial. Ist dann leider uninteressant geworden, weil wir viele neue Messtechniken haben mit Laser und sonst was, um diese Zahlen auch anders rauszukriegen. Und unter dem Mikroskop kann man noch anderes machen. Egal, es wird gemessen. Und was vergessen wird gerne, ist, wir messen immer innerhalb der Messgenauigkeit. Das heißt, wir messen überhaupt nicht Zahlen, sondern wir messen Intervalle. Wir sagen, zwischen dieser Zahl und dieser Zahl liegt das Ergebnis. Genauer können wir nicht. Und dieses genauer können wir nicht ist etwas, was ich den Digitalisierungsfuzis alle hinter die Ohren hauen möchte. Ja? Bitte, was immer wir tun, wir haben Ungenauigkeit. Damit müssen wir zurechtkommen. Und das Dumme ist, dass digitale Rechner mit wenigen, extrem wenigen Laborausnahmen nicht mit diesen Intervallen rechnen, sondern mit festen Zahlen. Die behaupten, das ist die Zahl. Aber wir wissen vom Messprozess her, das ist nur eine Zahl, die irgendwo in der Nähe des Eigentlichen, der Realität liegt. Gut, und das wird spätestens in dem Moment vergessen, wenn es zur Buchhaltung geht und wenn es die Marketingfuzzis in die Hände kriegen. Es ist sowieso weg. Dann haben wir die genaueste Zahl aller Zeiten gemessen. Aber das hilft uns ja nichts für die richtige Arbeit. Nicht, also hier leider kann ich das nicht beweglich zeigen, aus technischen Gründen, auch wenn irgendjemand findet, dass hier der Bildschirm gar nicht an ist, das ist richtig, aber so sind die Grenzen, das sind andere Grenzen der Genauigkeit. Also hier könnte man so realistisch messen auf diese Genauigkeit, ein Maß, das von 2,465 Zentimetern bis 2,475 Zentimetern geht. Und das ist sehr genau schon, nicht? Also drei Stellen hinterm Komma für Zentimeter. Genial. Aber brauchen wir heute nicht mehr. Ist nur noch ein Sammlerstück. Der ganze Umgang mit den Zahlen, muss man sagen, die Mathematik, wie sie Griechen betrieben haben, ist primär Geometrie. Die haben sich überhaupt nicht sehr um Zahlen gekümmert. Die haben sich vor allem um Geometrie gekümmert. Satz des Pythagoras ist ein geometrischer Satz. Die Beweise, die sie in der Geometrie haben, sind typischerweise Prozesse, die man mit Drehen von Körpern, von Flächen macht. Die Idee, dass man in die Richtung Arithmetik gehen könnte und später Algebra. Algebra ist etwas aus dem 17. Jahrhundert, Anfang des 17. Jahrhunderts. Also das ist ganz woanders, dass man mit Gleichungen arbeitet und hin und her schiebt und so. Arithmetik, das Rechnen mit Ziffern, ist früher. Aber die Griechen, was waren griechische Ziffern? Die hat man aus dem Alphabet gewonnen. Alpha ist 1, Beta ist 2 und so weiter. Und dann gibt es einen Sprung, wo man die Zehner, die Hunderter, die Tausender. Und die Griechen konnten also immerhin so genau Zahlen darstellen, dass sie die Entfernung zur Sonne abschätzen konnten. Das ist schon ziemlich gut, was aber nicht heißt, dass es Allgemeinwissen war, sondern nur ein paar Leute konnten es, Archimedes und so. Die Griechen hatten ein schlechtes Darstellungsmedium für die Zahlen. Und historisch gibt es ganz viel verschiedene. Eines der wirklich alten ist sumerisch und babylonisch, ein Hexagesimalsystem, ein 60er-System. Das käme uns heute komisch vor, man müsste 59 Ziffern laden. Sie hatten keine Null, insofern keine 60 Ziffern, sondern 59 Ziffern. Aber es ist nicht verschwunden. Zeit und Winkel messen wir immer noch mit 60er-Systemen. Das hat gute Gründe, nicht? Also, wir haben noch 60er-Systeme. Okay, wenn Großbritannien endlich wieder allein ist, haben sie ein Zwölfer-System. Dann können sie auch ihre New Pens und so etwas wieder abschaffen und auf Zwölfer gehen. Aber das Zwölfer-System ist uns auch nicht unbekannt. Also das gibt es. Die Informatiker haben aus verschiedenen Gründen auch Oktalsysteme und Hexadezimalsysteme, mit denen man schöne Sachen machen kann. Gerade Hexadezimal ist, wenn man es erstmal hat, ist es sehr, sehr schön, viel angenehmer als eine pure Binärdarstellung. Aber gut, gibt es halt. Was wir benutzen im Alltag ist das indisch-arabische Dezimalsystem, 10 Ziffern. Aber als das nach Europa kam, so im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, hatte es anfänglich, oder im 8. Jahrhundert gibt es das schon, keine Null. Die kam erst später dazu. Die Null ist heute noch ein Rätsel, deswegen habe ich das dazu geschrieben. Es gibt einige sehr spannende Untersuchungen, wo die Null herkommt. Und natürlich gibt es die klassischen Verdächtigen, Indien, China. Es war aber Kambodscha, so wie es aussieht. Etwas, was wir Ignoranten in Europa nicht wahrnehmen. Es gab riesige kambodschanische Reiche. Also das ist ja alles die Weltgeschichte, von der wissen wir eigentlich gar nichts. Das lernen wir nicht, nicht in der Schule jedenfalls. Und andere, da wo wir sagen, das finstere Mittelalter tobte rund um die Welt der Nightlife-Bär. Die hatten also jede Menge interessante Entwicklungen. Und eines war Kambodscha mit einer hochentwickelten Mathematik. Und es gibt ein schönes Buch, wo jemand meint, dass er die Null gefunden hat. So um, ich glaube, 568 so etwa. Und die erste Null ist einfach ein Punkt, ne? Also an der Stelle müsste eine Ziffer sein, aber wir haben keine und deswegen machen wir da einen Punkt hin. Bei den Babyloniern, die hatten das Problem auch, denn die Systeme hier sind Stellenwertsysteme. Das heißt, wo die Ziffer steht, hat eine Bedeutung. Bei uns eben erstmal die niedrigste Stelle sind Einser, dann kommen die Zehner, dann die Hunderter, dann die Tausender. Die Stelle hat einen Faktor. Und bei den Babyloniern wurde es auch so geschrieben. Aber das Schöne mit dem 60er-System ist, erstens mal für den Alltag mit dem Kleingeld kommt man mit 60 ziemlich weit. 60 Euro und 60 Cent ist doch eine schöne Sache. Wenn man über die 60 rausgeht, dann muss man tatsächlich die nächste Stelle nehmen. Nicht so kann man dann ein 3600er-System schon aufbauen mit einer Stelle. Das ist klasse. Es gibt ein kleines Problem. Wie stellt man die Zahl 60 dar? Na, mit einer 1 für die 60er. Jetzt müsste dahinter etwas kommen, was aber nichts ist. Also beim 10er-System haben wir das gleiche Problem. Wenn wir von 9 weitergehen, kommen wir auf eine 1. Aber damit diese 1 sich von der kleinsten 1 unterscheidet, machen wir eine 0 dahinter. Na, dadurch wissen wir, die Stelle ist eigentlich schon die nächste. Die Babylonier konnten das mit dem 60er-System nicht. Aber es kam erstens, kommt 60 sehr selten vor und 3600 noch seltener. Und dann haben sie meistens Erklärungen dazu geliefert. Also es gibt hübsche Aufgaben, wo jemand addiert, bei den Ägyptern, die das auch übernommen haben, addiert und addiert und addiert, so eher für Kinder, glaube ich. Und dann zieht er eine große Zahl ab. Und dann kommt 5 raus oder so. Ne? Und dann sagt er, so, jetzt hast du eine 5 gekriegt. Und dann gibt es eine Aufgabe, zieht man ab, kommt 0 raus. Was macht man da? Und da heißt der Text, du weißt schon, was ich meine. Es gibt keine Erklärung dafür, dass da nichts ist. Ja, also man addiert, addiert und zieht weg und du weißt schon, was rauskommt. Die 0. Die war aber noch nicht da. Nicht? Die wird erst im 8. Jahrhundert, 7. Jahrhundert kommt die dann über den indisch-arabischen Weg dazu und braucht eine Weile, bis sie in Europa ist. Aber wir haben die Null und damit können wir Stellenwertsysteme. Und dann gibt es halt, um 1650 Napier, 1670 sowas, schreibt Napier sein Logarithmenbuch. Napier ist der Erfinder der Logarithmen, britischer Mathematiker. das Buch war nicht unbekannt, auch in Europa, es wurde aufgenommen. Ja. Und dann gibt es eine Ausgabe, die hat noch einen Anhang. Und in dem Anhang wird erklärt, wie man mit Nullen und Einsen rechnen könnte. Es ist unklar, wie verbreitet der Anhang war. Inzwischen ist er im Britischen Museum an zentraler Stelle, nicht? Aber das ist einfach, mein Gott, Logarithmentafeln. Wer interessiert sich denn für sowas? Und dann gibt es Herrn Leibniz, ein Genie zweifellos. Herr Napier war auch ein Genie. Aber Leibniz erfindet auch, wie man mit Nullen und Einsen rechnen kann. Vorher gibt es noch ein paar andere Leute, die das zum Codieren benutzen. Mit Nullen und Einsen kannst du einen Code schreiben, indem du einfach eben eine Folge von Nullen und Einsen auf irgendwas draufklebst, dann hast du einen Code. Oder du kannst auf die Art Buchstaben codieren. Aber rechnen damit, dass man wirklich addiert und multipliziert. Leibniz hat das ausführlich beschrieben und er meint, dass das eine ziemlich göttliche Geschichte ist. Einer hat alles aus nichts gemacht. Eins, nichts, also eins und null, und daraus ist alles entstanden. Und das ist ein Verweis auf eine Bibelstelle. Und da hat er eine Plakette gemalt, wo man das alles sehen kann und so. Ich weiß nicht, ob Leibniz, der Bibliothekar in Hannover war, ob der das Napier-Buch mit dem Anhang hatte oder nicht. Also wir können leider nicht so mit völliger Sicherheit sagen, dass Leibniz die dyadische Arithmetik erfunden hat. Er hat nicht binär gesagt, er hat dyadisch gesagt. Vielleicht hat er sie miterfunden, aber Napier war etwas früher. Egal. Es gibt eine andere Sache von Leibniz, die heutzutage bekannter ist und lange Zeit überhaupt nicht beachtet wurde. Er hat eine Rechenmaschine gebaut. Und bei der Rechenmaschine gibt es eine Briefstelle, wo er sagt, man könnte das auch dyadisch machen, statt mit 10 Ziffern. Aber man hätte das Problem, die Leute müssten erst ihre Zahlen in dyadische umwandeln und nachher wieder zurück. Das ist zu kompliziert und deswegen mache ich das nicht. Die Maschine wäre aber einfacher. Er hat sie nicht gebaut. Und die er gebaut hat für das Dezimalsystem, sagt man überwiegend, hat nicht funktioniert. Unklar. Es gibt Leute, die sie nachgebaut haben und sagen, nein, das habt ihr falsch verstanden, es geht doch. Also es gibt einen Nachbau in Hannover, einen in Leipzig und so. Also die gibt es Streitereien drüber. Er hat eine Rechenmaschine. Sie hat, wie alle Rechenmaschinen, auch Pascal hat eine gebaut und andere, so bis 1810 etwa kann man sagen, alle Rechenmaschinen hatten eine gleiche Eigenschaft. Sie waren praktisch unbedeutend. Man konnte nicht wirklich was damit machen. Sie waren schrecklich teuer und niemand brauchte sie. Pascal hat sie für seinen Vater gebaut, der Steuereinnehmer war. Aber der hat auch gedacht, oh Gott, mein Sohn, was soll das werden? Naja, er ist dann Priester geworden. Aber die Rechenmaschine ist auch nicht so. Um 1810 gibt es dann die ersten kommerziellen Produkte, wo man wirklich rechnen kann mit einer Maschine. Soll heißen, die Grundrechenarten. Alles im Technischen Museum zu sehen, da müsst ihr alle hin, wenn ihr nicht jede Woche hingeht, müsst ihr nächste Woche hingehen. Unser Technisches Museum ist eigentlich ganz gut geworden inzwischen. Gut, und dann kommt eben dieses Binärsystem, ist bei Leibniz da, 1695 schreibt er das auf, um 1850 sowas greift das über auf Leute, die Logik damit machen wollen und später werden Computer damit gebaut und alle sind ganz stolz, dass sie es entdecken. Zuse ist absolut stolz, dass er das mit den Nullen und Einsen entdeckt und weiß nicht, dass es das alles schon gab. John von Neumann, unterstelle ich mal, weiß alles, wusste alles, noch ein Genie, so auf Leibniz-Niveau etwa. Und schreibt dann in so einem kleinen, in einem sehr berühmten Text, so nebenbei natürlich zur internen Darstellung nimmt man Binärzahlen. Das ist die effektivste Art, eine Rechenmaschine zu bauen. Rabum. Ohne dass Neumann dabei behaupten will, dass er jetzt der große Konstrukteur ist, sondern er muss das Geld freischaufeln für den Bau eines großen Computers. Und da hat er so einen First Draft an die AdWeg geschrieben. Das ist die Bauanleitung für die meisten Rechner nach dem Krieg. War top geheim und alle hatten es. Also das Tollste, was ich fand, ist Horst Billing, der bei Heisenberg gearbeitet hat. Die haben auch an Rechnern rumgebaut zur Radarsteuerung. Der ist von den Engländern vernommen worden, weil er in der englischen Besatzungszone war. Und es waren wohl auch amerikanische Spezialisten dabei, die sich nebenbei erkundigt haben, was sie denn da eigentlich mit dem Radar und dem Rechling gemacht haben. Und die haben ihm den Neumann-Text gegeben, den hochgehalten. Lesen Sie das mal, Herr Professor, das ist wirklich spannend. Da steht vieles drin von dem, was Sie machen. Ja, so war das. Soll heißen, es gab Zeiten, wo Wissenschaftler einfach miteinander geredet haben, egal, was die Politik gerade beschlossen hat, was man nicht darf oder so. Okay, das Binärsystem ist jedenfalls relativ schnell erkannt worden als Basissystem für Rechentechnik, obwohl man natürlich auch ein Unärsystem nehmen könnte. Diejenigen wenigen, die hier sind, die ab und zu ein Bier trinken, die kennen das Unärsystem auf jeden Bierfilz, ne? Das hat dann meistens noch so eine super Variante mit dem bei 5 jetzt einmal quer. Aber das ist ein Unär-System. Nur man sieht sofort, braucht viel mehr Striche. Also binär ist kompakter. Deswegen hat es sich durchgesetzt und ja, die Enttäuschung ist groß. Jetzt werden solche Chips gebaut, die auch 4 Werte auf einmal speichern oder 16 auf einmal. Ne? Also man verlässt das Binäre ein bisschen. Ein bisschen. Gut. Und ich komme hier nicht mehr weiter. Doch, oder? Doch, ja. Und um 1850 gibt es eine ganz andere Idee, die dann auch sehr wichtig wird für die Informatik, die sogenannte Boolesche Logik, Aussagenlogik, wobei Boole noch ein bisschen weiter ging. Aber die überraschende Entdeckung, man könnte ja sagen, wir haben 2 Werte und ob die nun 0 und 1 heißen, wir sagen mal wahr und falsch, dann könnten wir Logik damit machen. Ja, ist einfach eine Übertragung aufeinander. Die Techniker sagen eher ein und aus für Schalter, ja, auch 2 Werte. Wenn man 2 Werte unterscheidet, kann man die mit 2 Ziffern darstellen. Das ist die Aussagenlogik. Rechts sind so ein paar Begriffe für einfache aussagenlogische Funktionen. Das kann man alles in Schaltungen umsetzen und damit kann man mechanisch oder elektrisch könnte man damit Logik machen. Boole hat sich dafür nicht interessiert, für die Umsetzung. Aber das war eine Basis, auf der dann viele weitergedacht haben. Aber das 1850, es gibt natürlich im Hintergrund Babbage, der zurzeit hoch gelobt wird, ein interessanter Mann, fraglos, hat 2 große Rechenmaschinen gebaut, die beide nicht funktionierten. Aber funktioniert hätten, wenn er mehr Geld und mehr Zeit und bessere Mechaniker gehabt hätten, sagt er mal. Aber der Mechaniker Clement, den er hatte, war wohl der Beste in England. Also es war ein Dampfmaschinenfachmann, der extrem genau gearbeitet hat, aber nicht schreiben konnte. Also er war Analphabet. Interessant. Und das war für Babbage, der Cambridge-Professor war, auf dem Lehrstuhl von Newton übrigens, war das unmöglich, er hat sich mit dem überhaupt nicht verstanden und hat ihn dann beschimpft, er sei unfähig, weil er ungenau arbeitet und so, aber ich glaube, das kann man rückwärts nicht wirklich bestätigen. Gut, bei Babbage könnte man noch eine Fußnote dran setzen. Es gab um 1850 herum einen riesen Krach, 1820 herum, einen riesen Krach zwischen der Newtonschen Mathematik in England und der französischen, auch leibnizischen Mathematik in Zentraleuropa. Eine riesen Auseinandersetzung und Babbage war auf der französischen Seite ideologisch. Nicht nur er, sondern Herschel etwa, der berühmte Astronom und so. Und die haben alle zusammengearbeitet, dass der Lucasian Chair, das ist der Lehrstuhl von Newton, der auch heute noch existiert, zuletzt war dieser Physiker drauf, ach Gott, der neulich gestorben ist.
Stephen Hawking?
Ja, Hawking, genau. Und Sie haben ihn dann geholt und er war in Italien, hat irgendwas gemacht. Und er, seine Bedingung war keine Lehre. Und ich kann machen, was ich will, insbesondere mathematisch. Ich bin nicht gezwungen, diese total verkalkten britischen Kollegen jetzt weiter zu unterstützen, sondern ich mache was Neues. Und dann hat er gemacht. Und das dritte Neue, da hat er nicht drüber gesprochen bei seiner Berufung, war, er wollte eine Rechenmaschine bauen, die Logarithmentafeln druckt, weil so viele Fehler in diesen Tafeln sind. Und Logarithmentafeln, so ähnlich wie Rechenschieber, ein absolutes Grundelement der Ingenieursmathematik sind. Und das hat er versucht. Das Lustige ist, sein Sohn, der bei der Armee war, hat dann um 1905 rum ein Arbeitsteil seiner Maschine mit dem Drucker zu Ende gebracht. Und da gibt es eine Seite, wo er Vielfache von Pi ausrechnet. Und die hat etwa 8 Fehler. Kann man gleich sehen, ja. Also die fehlerfreie Druckerei hatte das Problem, also das erste Problem war, er hat Pi falsch eingegeben. Das stimmt einfach in der 12. Stelle nicht mehr. Und damit sind alle Vielfachen natürlich auch falsch, sehr klar. Aber dann hat er Sachen gehabt, die uns heute alle sofort einfallen. Bei dem Umschalten des Druckwerks bleibt so ein Umschalter hängen und druckt eine falsche Ziffer. Solche Fehler. Und es gibt noch mehr Fehler. Ich habe es mal, in der Vorlesung hatte ich es mal, das Blatt, wo ich die Fehler angekreuzt habe. Es sind ziemlich viele. Und man kann sagen, mit der Erfindung der hochpräzisen Rechentechnik des Computers sind auch sofort alle Fehler des Computers schon mal dargestellt worden. Also wir wissen, dass der Einsatz von Rechnern auch heißt, die Produktion von Fehlern. Sollte man nicht vergessen, egal. In der Tradition der griechischen Mathematik gibt es ein besonderes Element, die Axiomatik, Euklid. Euklid hat ein Buch geschrieben, Elemente, und das geht um die Grundlagen der Geometrie. Da ist das berühmte Parallelenaxiom drin und solche Sachen. Und das war ein Schulbuch. Das ist bis etwa 1910 in englischen Schulen in manchen als Schulbuch verwendet worden für die Geometrie. David Hilbert in Göttingen hat auch ein geometrie-axiomatisches Buch geschrieben, Grundlagen der Geometrie. Und ich glaube, dass in dem Buch 3 Abbildungen sind. Ein Geometrie-Lehrbuch. Ja? Das hat 3 Bilder und der Rest ist Text. Ist nicht so das, was man eigentlich erwartet, ne? Aber es ist eine saubere Darstellung der Geometrie und er vermeidet die problematischen Seiten vom Euklid. Da sind Probleme drin. Hilbert hat das sauber gemacht. Das kann man heute noch als axiomatisches Lehrbuch für die einfache Geometrie benutzen, also für die Geometrie der Ebene. Und es gibt einen Satz von Hilbert, der aber wohl nicht aufgeschrieben ist. So wie er es macht mit dem Axiomatischen, sagt er, dass die Begriffe Punkt, Gerade, Ebene, das seien willkürlich benannte Werte. Also er weiß, was er damit tut, weil er die Axiome dafür aufgeschrieben hat, aber er sagt, die sind nur noch axiomatisch definiert. Es gibt keinen Zusammenhang mehr zum Raum und zur Realität. Kann man probieren, ist aber nicht das, was die axiomatische Geometrie eigentlich will. Und er sagt dann, man könnte jederzeit auch Tische, Stühle und Bierseidel sagen, weil es ist völlig klar, was damit gemeint sein kann in diesem Zusammenhang. Wenn ich damit operiere, kriege ich halt eine Aussage über Tische, Bierseidel und Stühle. Aber es ist eine geometrisch saubere Aussage, nicht? Das ist also ein richtiger Satz. Das ist wichtig. Weil das ist an einer Scheidestelle in der Mathematik. Es gibt Formalisten in der Mathematik, die würden das sofort unterschreiben und sagen, warum haben sie es überhaupt benutzt, sagen sie ABC. Es gibt eine naturalistische, wenn man so will, Mathematik, die umgekehrt gerne alles Mathematische aus der Beobachtung ableiten möchte. Das ist gerade das Gegenteil von den Formalisten. Ja, das sind Konstruktivisten. Die Konstruktivisten, Brauer war so jemand in Holland, Kronecker war einer bei uns hier. Das hat den Nachteil, kann man sofort zeigen, und gibt es Arbeiten dazu, dass man viele Sachen, viele Sätze der Mathematik einfach gar nicht beweisen kann, weil die Techniken dieser konstruktivistischen Mathematik nicht weit genug gehen. Hilbert, der auch sich als Praktiker gesehen hat, also er war schon bei Mertens in dem wunderbaren Buch Moderne Sprache, Mathematik heißt es, er war der Generaldirektor der Mathematik. War er in gewisser Hinsicht, also weltweit, nicht? Er hat also in Göttingen die Fäden gezogen. Und der wollte dazwischen sein, der wollte kein Konstruktivist sein. Er hat sich aber auch nicht als reiner Formalist gesehen, also da gab es so zwischen. Aber etwas anderes, und diesen Satz finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist es aber, was ich verlange. Es soll in mathematischen Angelegenheiten prinzipiell keinen Zweifel, es soll keine Halbwahrheiten und auch nicht Wahrheiten von prinzipiell verschiedener Art geben können. Das ist ein Glaubenssatz der mathematischen Theorie. Da kann man nicht dahinter zurückweichen. Da hilft es nichts, wenn man Pottus ist oder sonst was oder Journalist oder so. Das ist eisern. Da ist Mathematik und wenn man es nicht macht, ist eben keine Mathematik. Das ist kein Problem, nicht? Also die Welt muss nicht von Mathematikern gemacht werden. Nur wenn sie sich als Mathematiker verstehen, dann müssen sie davon was gehört haben und es umsetzen. Klare Aussagen. Das ist das, was mich fasziniert hat, so dass ich mein Ingenieurstudium nach dem Vordiplom gewechselt habe zu einem Mathematikstudium, weil ich einfach fand, dass die Ingenieure und auch die Physiker nebenbei zu oft Wahrheiten von prinzipiell verschiedener Art oder Halbwahrheiten hatten. Das wollte ich nicht. Habe ich ein Semester für gebraucht, um das zu kapieren und dann Mathematik zu machen. Damals allerdings auch stark formale Logik. Da muss man dazu sagen, also in gewisser Hinsicht, wenn man wissenschaftlich das letzte Jahrhundert charakterisieren möchte, kann man natürlich Atomzeitalter sagen. Man kann sagen, Zeit der Atombombe oder der Quantenphysik oder so. Aber vielleicht könnte man auch sagen, es ist das Jahrhundert der formalen Logik gewesen. Weil von Boole über Wittgenstein bis zum Ende des Jahrhunderts spielten die eine große, große Rolle. Sie spielten auch in der Informatikgründung eine enorme Rolle, weil die Informatik relativ hilflos gesucht hat, wo sie sich denn verankern kann. Und formale Logik war etwas, das passte gut, weil man das mit diesen Rechenmaschinen gut zusammenbringen konnte. Das ist nicht mehr so. Aber man muss es im Hinterkopf behalten. Ja, und Hilbert sagt nun, naja, jetzt habe ich doch mal gerade dieses nette kleine Büchlein geschrieben über die Geometrie und jetzt muss man jemand anders eins über die Arithmetik schreiben. Dann haben wir für beide Füße, für beide Beine der Mathematik haben wir dann ein Fundament, dann steht die fest. An der Mathematik kann dann keiner mehr rummakeln. Nur, das ging nicht so einfach mit der Arithmetik. Die war komplizierter als die Geometrie und schlug zurück. Der berühmteste Rückschlag war dann so 1930 etwa Gödels Feststellung, dass wenn ein formales System hinreichend kompliziert ist, dann ist es entweder vollständig, aber nicht widerspruchsfrei. Oder es ist widerspruchsfrei, aber nicht vollständig. Wenn ich ein widerspruchsfreies System habe, gibt es Sätze, die ich einfach da nicht ableiten kann. Obwohl ich fest überzeugt bin, dass sie stimmen. Also im Sinne von Hilbert stimmen, ja, dass sie Wahrheiten mathematischer Art sind, aber ich kann sie nicht beweisen mit diesem Axiomensystem. Und das Umgekehrte ist, wenn ich jetzt dem Axiomensystem auf die Sprünge helfe, indem ich zum Beispiel diesen Satz, den ich nicht beweisen kann, einfach zum Axiom erkläre, bin ich doch fein raus. Dann habe ich leider einen weiteren Satz, den ich nicht beweisen kann. Also das wird immer weitergehen. Ja. Die Ergänzung der Axiomatik führt dann in ein unendliches System. Das heißt, das System, wenn es endlich ist, ist nicht vollständig. Abstrakt und hässlich. Und dann gibt es einen stotternden Menschen, der sich damit beschäftigt hat, Herr Turing in Cambridge, und der geht die Frage von der anderen Seite an, aber da war auch nicht der Erste, sondern es ist auch Hilbert, nämlich schlicht mal festzuhalten, was ist denn eigentlich Rechnen? Was ist berechenbar? Und über die Frage, was ist berechenbar, gab es Ansätze bei Hilbert. Das führt erst zu primitiv-rekursiven Funktionen. Die haben den dummen Nachteil, sie sind nicht, mit Sicherheit nicht vollständig. Also es gibt welche, die nicht primitiv-rekursiv sind, aber berechenbar. Also ist das System zu klein. Dann gibt es eine Erweiterung mit Rekursionen, die heißen rekursive Funktionen. Ja, das geht. Die fallen dann unter das Gödel'sche Verdikt, aber man kann damit kann sagen, vielleicht sind das alle berechenbaren Funktionen. Und Turing geht anders ran, er macht eine Paper Machine, er macht eine Papiermaschine, die, also der Form nach ist es eine Art Maschine, die rechnet, die schiebt ein Band oder einen Kopf hin und her auf einem Band. Heute würde man sagen, schon ein Vorläufer eines modernen Computers. 36, zur gleichen Zeit sitzt hier um die Ecke in der Mettfesselstraße Konrad Zuse und baut einen Rechner, ohne dass er irgendetwas über Hilbert oder Turing weiß. Ja, das erfährt er später dann mal, dass zur gleichen Zeit jemand das ganz anders gemacht hat. Aber, und es gibt noch weitere Orte auf der Erde, wo Computer gebaut werden. Jedenfalls entsteht aus dem Ganzen berechenbar ist das, was man einen Algorithmus nennt. Leider gibt es dann wieder, ähnlich wie bei Gödel's System, gibt es nicht entscheidbare Probleme, nicht berechenbare Probleme, die man zwar beschreiben kann, aber man kann sie nicht lösen. Hässlich, hässlich. Aber so ist halt nicht. Auf jeden Fall in der Zeit entsteht der Begriff Algorithmus in der modernen Form. Nicht? Klassisch geht er zurück auf ein Rechenbuch von Al-Khwarizmi in Kasachstan. Eine weitere ein Weltreich, das uns völlig unbekannt ist. Auf der berühmten Seidenstraße waren riesige Reiche. Das müssen wir jetzt langsam mal lernen, weil die Chinesen werden uns gelegentlich daran erinnern, dass es da noch was gab, obwohl die selber natürlich auch der Ansicht sind, dass alles auf ihrer Seite stattfand. Aber dazwischen gab es noch viele andere. Hochinteressant. Das sind so Mittelalter und die asiatische Landmasse. Da kann man noch viel lernen. Oder sollten wir noch viel lernen. Ich habe ja jetzt Zeit, deswegen lese ich so ein Zeugs. Gut. Also Algorithmen ist ein Thema, Automaten ist ein anderes. Automat natürlich selbsttätige Maschinen. Von den moderneren Automaten, es gibt, man kann dann bei den Griechen irgendwie oder beim Chinesen so Ansätze von Automaten feststellen. Aber moderner ist vielleicht der Governor, der Fliehkraftregler von der Dampfmaschine von James Watt entwickelt. Das hier, also das, ja, zwei Sachen. Das hier ist das Ventil der Dampfmaschine. Hier wird geregelt, wie viel Wasser sie kriegt. Und hier dreht sich abhängig von der Dampfmaschine, von der Hauptachse, dreht sich dieses Teil hier so rum. Und hier sind jetzt zwei Kugeln dran, die gehen dann auseinander, wenn sich das schneller dreht. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich denke, das ist klar. Ne? Und wenn das weiter auseinander geht, dann drosselt das den Eingang der Dampfmaschine, dann wird es wieder kleiner, sie wird kälter. Und so bewegt sich das relativ langsam hin und her und steuert die Dampfmaschine auf eine feste Drehzahl. Ein Automat. Und was heißt das im Englischen? Oder im Schottischen eigentlich an der Stelle? They govern the machine. Es ist ein Governor. Und das ist einer der ersten, der Fliehkraftregler ist einer der ersten Automaten. Aus der Tradition der Dampfmaschine dann entsteht natürlich Fabrikautomation, dazu gehören Werkzeugmaschinen, ganz wichtig, nicht wo, also Drehbänke und sowas, die kann man teilweise automatisch steuern. Dann Fließbänder kann man als ein Ergebnis der Automation sehen, natürlich gibt es da eine Menge beteiligte Leute, Rechenautomaten. Und wenn wir bei den Rechenautomaten so um 1935 sind, dann sehen wir relativ schnell, wir haben Prozessoren, die werden programmiert, obwohl das nicht so heißt am Anfang. Ne, der Name Programm ist später. Das sind Pläne. Also einfach. Die haben Speicher und die haben eine Ein- und Ausgabe. Nicht hier haben wir keinen Speicher, aber Ein- und Ausgabe haben wir schon. Und das Programm ist sehr fest. Es kann nur gerade eben diese Umdrehungen und das Ventil steuern, sonst nichts. Na, das Spannende ist natürlich bei den moderneren Rechenanlagen, dass man mehr steuern kann. Freier steuern kann. Nach dem Krieg wird das dann bekannt, unter anderem über die Kybernetik-Diskussionen Norbert Wiener und so, aber da haben viele mitgemacht. Und es gibt ein frühes Buch, weil das Cybernetics-Buch von Wiener, das in Paris erschienen ist und am MIT keine große Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Er war auch kein großer MIT-Held, muss man dazu sagen. John von Neumann ist einmal da gewesen, ist nicht mehr hingegangen dann. Also es sind auch die Geschichte der Kybernetik ist ganz interessant. Gibt es zwei schöne Bände, die MACI-Konferenzen. Klaus Bias hat das rausgegeben. In Deutsch jetzt neulich, also vor 20 Jahren. Und da kann man ganz viel zur Geschichte der Kybernetik erfahren. Aber es gab Edmund C. Berkeley, der hat ein Buch für die breite Masse geschrieben, weil es dann auch schon ins Fernsehen kam. Giant Brains or Machines That Think. Und das Interessante ist, dass er nicht von elektronischen Maschinen redet, sondern von Mechanical Brains. Aber er meint schon Computer. Der Verdacht, dass die Maschine denkt, Turing wird in einem Interview was Ähnliches behaupten und es dann auch aufschreiben. Machines That Think. Turing sagt dann, also ich sag mal vorher, 1950 etwa geschrieben, in 50 Jahren wird es nichts Ungewöhnliches mehr sein, wenn man sagt, die Maschine denkt. Oder ist intelligent. Tja, das müsst ihr selber beurteilen, ob das ungewöhnlich ist. Na, ich fürchte, es ist. Wir sind mitten in den Buzzwords. Mechanical Brains. Dann geht's los, die Mechanical Brains, das regt die Fantasie von jungen Studenten an, ist klar. Und dann gibt es so in den frühen 50ern, einen Aufbruch. John McCarthy und Marvin Minsky überlegen, dass sie eine Konferenz in Dartmouth machen, einer Ivy League-Uni in New Hampshire, weil sie dort auch jemanden kennen. Später wird da BASIC entwickelt. Die Konferenz, die soll den Namen Automata Theory kriegen, Automatentheorie. Und während sie das planen, kommen zwei Arbeiten raus, eine von Mealy und eine von Moore, die beide über mathematische Automaten reden. Also zwei Artikel zu mathematischen Automaten. Und damit ist das Wort Automatentheorie verbrannt. Das können Sie jetzt nicht mehr verwenden für das, was Sie sich vorstellen. Wobei das verschieden ist. Bei McCarthy ist es auf der Basis der Logik, bei Minsky ist es irgendwie freier. Ich will es jetzt nicht so charakterisieren. Aber beide werden sehr erfolgreich sein. Und dann kommt Minsky und sagt, wir nennen das Artificial Intelligence. Ja, boom. Künstliche Intelligenz. Ist eine ziemlich hohe Nummer. Aber statt Automatentheorie ist natürlich sexier, wenn man so will. Nur leider hat es dann uneingelöste Versprechen noch und nöcher. Ne? Also, wenn man sagt Automatentheorie, das ist was relativ Einfaches, nicht? Aber das mit Artificial Intelligence, das breitet sich dann wie Fleckfieber aus und ergreift viele Menschen, die denken, dass sie über intelligente Strukturen reden und so nicht. Und blöderweise hat auch Norbert Wiener dann zu der Zeit ein Buch geschrieben, The Computer and the Brain, ja, wo er das auch überlegt. Und es gibt im Umfeld von Norbert Wiener auch noch McCulloch und Pitts, die ebenfalls über diese Biologen, die über diese Sachen nachdenken und so. Also es liegt in der Luft. Man kann jetzt nicht einfach nur den Minsky verantwortlich machen. Ja, und dann gibt es noch einen Zug, der unabhängig ist. Das sind Automaten, Algorithmen sind verschiedene Sachen erstmal. Roboter ist noch ein Zug. Der Begriff Robot, so um 1923, 22, von Karl Čapek verwendet. Er hat ein Buch geschrieben, RUR, im Deutschen sehr gut übersetzt mit Wehrstand Universalroboter. Heute heißt es nicht mehr so, heute wird es als RUR auch, weil ROSUM heißt Verstand. Und deswegen ist die Übersetzung mit Wehrstand als den Namen des Fabrikherrn ist sehr, sehr schön. Und dann ist das verloren gegangen. Egal, das ist jedenfalls das erste Buch, in dem die Robots auftauchen. Und das Wort Robot, muss man dazu sagen, im Tschechischen ist Robota nicht einfach Arbeit wie im Russischen. Im Russischen ist Robota Arbeit. Im Tschechischen ist es sowas wie Fronarbeit, Sklavenarbeit, also harte Arbeit. Das ist deutlich, ja, also im Büro wird nicht gearbeitet. Tiefe Beobachtung aus der Zeit. Er war Journalist, er wird es gewusst haben. Und er beschreibt dann eben die Machtübernahme der Robots mit so schönen, wunderbar schönen Sätzen dazwischen. Es gibt die Tochter des Fabrikherrn, die verknallt sich in die Robots und möchte die schützen. Solche Phänomene gibt es ja. Und der Chefingenieur redet mit dem Fräulein Direktor und sagt, also das verstehe ich schon, dass man Maschinen pfleglich behandeln soll. Das sehe ich ganz genauso wie Sie. Ja, aber sie möchte ja aus den Maschinen halt so ein Zoo machen. Und er ist halt ein Ingenieur. Und ich finde dieses Zusammentreffen von Ingenieur und töchterlicher Liebe ist ein wunderschönes schönes Element in dem Theaterstück. Gut, aber diese Robots gibt es nicht. Ja, die sind nur auf der Bühne und man kann so schön mit Blecheimern und so kann man Blechroboter machen, die dann in die Comic-Szene eher abwandern und in Film natürlich Metropolis und so. Nicht? Also es liegt in der Luft, kann man sagen. Und Metropolis, von dem es inzwischen ja wohl die letzte Version gibt, soll heißen, man hat also in Südamerika noch ein paar Meter Film gefunden, aber es besteht keine Chance mehr, dass wir nicht mehr kriegen, sodass man ungefähr versteht, worum es in dem Film etwa geht. Das kann man in den vorherigen Fassungen meiner Ansicht nach nicht rauskriegen. In der neuesten kriegt man ein bisschen mehr raus, aber okay. Die Drehbuchautorin Thea von Habu war eine stramme Hitler-Anhängerin und ich finde, das merkt man auch im Film, aber Fritz Lang ist dann nach Hollywood gegangen und war schon immer gegen Hitler. Also, es ist kompliziert. Ich will das jetzt nicht aufblättern, wie die Filmgeschichte damit umgehen sollte. Nach dem Krieg gibt es sowas wie Roboterarme in der Industrie. Das ist zuerst in den USA, aber das geht dann schnell bei uns, bei der Firma KUKA, die damals berühmt war, weil sie Müllautos gebaut hat. Inzwischen ist sie mehr oder minder pleite und nach Japan verkauft. Bei den Amerikanern und viele Japaner, Fanuc vor allem, die da eingestiegen sind in die Produktion. Und hier sieht man dann doch schon fortgeschrittene Variante der Automobilproduktion mit ziemlich vielen Robotern. Tendenz eher weniger einsetzen. Roboter sind eigentlich immer Notlösungen, weil man eigentlich spezialisiertere Maschinen haben möchte. Die sind aber zu teuer und zu kompliziert. Da muss man immer neu bauen. Und so ein Robot ist, den kann man dazwischen schieben. Das ist der Grund, warum die beliebt sind. Aber es gab auch Versuche, zweiarmige Robots zu bauen. Ich kann mich erinnern, bei VW Halle 54 wurde der erste Golf gebaut. Sehr automatisiert, ja, Mitte der 70er. Und einer der Ingenieure sagte, ja, wir arbeiten jetzt an zweiarmigen Robots. Wer stellt denn schon einen einarmigen Mitarbeiter ein? Na, sagt was über die Welt, um die es ging. Naja, und das sind solche Bilder. Und dann gibt es andere Versuche, dahinter zu kommen. Also eigentlich sind die Robots nur der Endteil einer viel größeren Automatisierung, die in den Maschinen drumherum stattfindet. Werkzeugmaschinen natürlich vor allem. Und dann gibt es die Idee von Computer-Assisted Manufacturing und das geht dann auf das Computer-Integrated Manufacturing aus, in der Hoffnung, dass man die menschenleere Fabrik bauen kann. Das war auch bei VW mit der Halle 54 so, die sollte menschenleer werden. Es gibt einen Film der Ingenieure, also kein Marketingfilm, sondern die Ingenieure haben selber einen Film gedreht, was sie da Tolles gebaut haben. Und das haben sie uns auch gezeigt. Und dann sieht man drei Sachen, die mich geärgert haben. Das erste ist, der Golf ist umgebaut worden gegenüber allen vorherigen Autos bei VW. Man kann nämlich den Motor von vorn reinschieben und nicht von oben. Und von oben rein ist eine Scheißarbeit. Und für die Roboter ging das nicht, die haben das nicht hingekriegt. Da haben sie das Auto anders konstruiert, damit der Roboter das besser bauen konnte. Hätten sie das für ihre Arbeiter gemacht, wären viel Dankbarkeit aufgekommen, glaube ich. Haben sie eben nicht gemacht. Gut, das ist mir aufgefallen. Das zweite war, man sieht, der Robot greift einen Reifen, ein Rad mit Reifen und hält es an das Auto, an die Achse und macht brrr und dann ist das Rad dran. Klasse. Damit er das kann, steht ein Arbeiter daneben und hebt ihm immer wieder Räder rein, damit er neue Räder hat. Das wird inzwischen überwunden sein, hoffe ich. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, was man auch im Film sieht, ist, irgendwann kommt die Putztruppe und macht den ganzen Dreck weg, den der Roboter hinterlassen hat. Also, weil da liegt auf dem Boden natürlich viel Zeug rum. Späne und alles Mögliche, ja. Ja, die Putztruppe ist auch nicht automatisiert. Also man sieht, es ist so, mit der vollautomatischen Fabrik hat es Grenzen, die inzwischen sicher viel besser im Griff sind, aber ich glaube, Putzen ist immer noch so billig, dass es egal ist. Da automatisiert man nicht. Gut. Noch ein Zugang, der zu der Zeit, als ich studiert habe und promoviert habe, völlig irrelevant war für die Informatik. Netze. Also wichtig war das Stromnetz, gut, zugegeben. Aber dass Rechner vernetzt werden, kam kaum vor. Also das gab es bei Großrechnern ein bisschen und bei den Banken. Die Banken hatten immer die Idee, sie wollen von der Außenstelle Daten haben. Und da gab es dann Netzansätze. Natürlich ist die ganze Netzkonstruktion viel älter, die Telegrafennetze, Französische Revolution etwa, optische Netze, dann das elektrische Telegrafennetz Semmelbris-Morse, so 1844 etwa. Dann kommen Telefonnetze, also Sprachübertragung, dann kommt Datentelekommunikation, das ist dann schon weitgehend, da gibt es beides. Es gibt auch welche für den Rechner. Und dann in den 50ern, 60ern kommen Inhouse-Netze, Local Area Netz und später das WLAN. Dann kommen die Funknetze, die auch erstmal für Sprache sind und später dann mehr in die Richtung gehen, wie wir es heute sehen. Datennetze, das Internet. Und dann kommt so etwas, was noch nicht umgesetzt ist, aber fleißig seit 20 Jahren erforscht wird, Schwarmintelligenz. Wie können unterschiedliche Maschinen miteinander kommunizieren, wie man das nennt, und können Entscheidungen treffen und Prozesse steuern. Das wird noch mehr kommen, weil es ziemlich naheliegend ist. Dieses Bild ist ebenfalls aus dem Google Data Center, das vorher war auch aus dem Google Data Center. Jetzt erschreckt mich nicht, dass ihr denkt, eure Daten seien hier drin. Das sind die kaputten, die sie aussortiert haben. Ich fand das Bild aber einfach so schön. Wobei man auch sagen kann, Festplatten, mein Gott, wie alt ist denn das Bild? Also heute ist mehr und mehr, wird alles auf SSDs umgestellt, auch in diesen Rechenzentren. Ja, und man sieht so den Übergang natürlich schon sehr, sehr früh, weil das zu den Mainframes dazugehört, Datenbanken und die Datenbanktechniken. Und in den 90ern geht das los, dass man vom Rechenzentrum plötzlich von der Funktionalität in Betrieben und Behörden zu Data Center übergeht. Also im Zentrum steht nicht mehr, dass gerechnet wird und da ein Prozessor steht, das ist selbstverständlich. Sondern man hat große Datenmengen und dann wird ein Data Center aufgebaut und das muss auch gar nicht im Zentrum der Firma stehen, das kann weit außerhalb sein und wenn man Google heißt, dann baut man da, oder Microsoft, dann baut man das in der Arktis, weil die Energiefrage damit wesentlich einfacher zu lösen ist. Oder in Norwegen, weil es genug Wasserenergie gibt. Aber vor allem will man Kühlwasser haben und je kälter, umso besser. Und dann kommen so zusätzliche Sachen. Ja, der Begriff Big Data, der jetzt schon im Moment ein bisschen ruhiger ist, ist mein Eindruck, aber natürlich schon eine Menge Forschungsgelder abgezockt hat, ist einfach, naja, das, was man da hinten sieht, das ist Big Data, nicht nur, ist immer mehr auf den Platten drauf. Okay. Gerade jetzt, gestern stand es in Nachrichten, Herr Trump tut doch was für die Militärs. Sie wollen den größten Rechner aller Zeiten, versteht sich, zu bauen, der dann 6 Milliarden Mal schneller ist als eine Cray 1, der erste Superrechner. Aber man muss dazu sagen, wer ein altes iPhone hat, kann sagen, das ist schneller als die Cray 1. Also die Entwicklungen gehen breit weiter. Aber dieser Rechner, der soll natürlich vor allem Klimaberechnung geht bei Trump nicht mehr. Also er soll lauter wichtige Sachen machen und ein bisschen für die Atombomben simulieren. Also sagen wir mal 98% Atombomben-Simulation, 2% für andere Aufgaben. So etwa wird sich das dann herausstellen. Aber er wird sehr teuer sein. Gut, daraus kommen dann so Sachen wie Predictive Analysis, aus den Daten etwas vorhersagen. Kommen immer. Oder immer nicht. Data Science, das ist ganz toll. Also den Job als Data Scientist kriegt ihr sofort. Das Studium allerdings müsst ihr jetzt erstmal machen, nicht, weil es gerade erst anfängt mit den Studienplätzen dafür. Macht ja nichts. Aber die Jobs gibt es jede Menge. Und dann gibt es auch sowas wie Cloud Computing, da könnte man auch noch anderes reinnehmen. Aber das sind Entwicklungen. So, und damit bin ich fast am Ende. Aber jetzt will ich euch eine Hausaufgabe mitgeben. Falls ihr sowas wie Passwort-Bingo spielen wollt, habe ich mal, ich weiß nicht genau, 35 oder so, 3, 7, 28, nein, 35 Passwörter aufgeschrieben, mit denen ihr in jeder, auf jeder wissenschaftlichen Veranstaltung mit der Marketingabteilung groß rauskommt. Wenn ihr die einfach in irgendeiner Reihenfolge sagt oder danach fragt, einfach danach fragen, was tun Sie für Virtual Reality? Oder ist das auch in der Fintech-Abteilung anwendbar? Und haben wir schon Startups outgesourced? Man kann es ja auch kombinieren. Ich gebe zu, es ist komplett unvollständig und ich glaube, ich habe 1,5 Stunden irgendwie da. Also erst 5 Minuten und dann habe ich noch weitere 1,5 Stunden irgendwie da noch eins. Und dann habe ich aufgehört, weil dann wird es zu unübersichtlich. Und weil es so ist, dass Leute solche Wörter benutzen, obwohl sie keine Ahnung haben, was dahinter stehen soll oder obwohl vielleicht überhaupt nichts dahinter steht. Mal schlicht gefragt, ich habe die Geburt des Namens Industrie 4.0 mitgekriegt und am Anfang stand da nichts dahinter, nichts. Selbst das 4 ist absurd, weil es sich in gewisser Hinsicht auf Kondratjew-Zyklen bezieht. Das wäre aber jetzt nicht Nummer 4, sondern eher Nummer 3. Also sie haben das einfach hier um die Ecke. In der Technikakademie haben sie sich das ausgedacht und der damalige Präsident der Technikakademie, Herr Kagermann von SAP, hat gesagt, ja, wir müssen da was hinsetzen und wir nennen das Industrie 4.0. Und das kann man jetzt schon langsam nicht mehr draufkleben. Das sagt inzwischen der 2/3 des Bundestags schon ganz flüssig. Also ist jetzt nicht das Beste, sucht euch andere. Aber es sind schöne Sachen, also Deep Learning klingt immer gut. Ne? Und dass wir in einer digitalen Revolution und dass wir dazu Influencer brauchen, ist völlig fraglos. Ja, das ist ja selbstverständlich. Und eure Bank dagegen benutzt Fintech und hat einen Robot-Advisor. Also nicht, dass ihr denkt, ihr kriegt jetzt noch irgendwie persönlich was gesagt, sondern der Robot sagt, legen Sie es da an und da an und da an, die Rechnung kommt da. Automatisierung. Es geht voran. Und dahinter sind Algorithmen, wie man weiß. Und die machen das alles großartig. Aber es ist auch Big Data, was da verwendet werden muss. Ja, mit dieser hoffnungsfrohen, diesem hoffnungsfrohen Ausblick möchte ich aufhören.